Der Ausdruck unter drei bezeichnet im journalistischen Jargon im deutschsprachigen Raum, dass eine Aussage gegenüber einem Journalisten von diesem nur als Hintergrundinformation verwendet werden darf. Das Geäußerte ist vertraulich. Der Journalist darf die Information daher weder zitieren, noch deren Urheber preisgeben. Häufig wird eine solche Aussage auch als off the record bezeichnet. Unter drei. Mit Christina Dorego, Anna Maria Mühe und Jasna Fritzi Bauer.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unter drei mit meiner bezaubernden Kollegin Anna Maria Mühe und unserem Gast. Sagen wir, wer es ist am Anfang?
Nein, wir sagen nicht, wer es ist. Wir lesen jetzt vor, was die liebe Chrissy uns zu diesem Gast geschrieben hat. Als wir vor einigen Wochen sehr betrunken nach einigen deiner hinterlistigen Margaritas bei dir am Tisch saßen, habe ich es dir schon persönlich gesagt, aber hier nochmal für die Welt. Ich kenne wenige Menschen, die so unterstützend sind wie du, lieber Jochen. Du supportest Menschen, die du magst, nicht nur auf Social Media, sondern bist immer mit ganzem Herzen dabei. Ich liebe es, wie du dir deinen Platz in der Branche durch deinen Mut und deine Authentizität erarbeitet hast. Geil. Und dabei immer sehr sensibel, fröhlich und gut in dem, was du tust, bist. Ich habe großen Respekt vor deiner bisherigen Karriere und liebe es, wie du den Spagat zwischen Moderation und Kinofilm schaffst und damit der Branche beweist, dass man nicht immer in der Schublade bleiben muss, in die man reingepackt wurde. Da bist du auch wirklich ein Vorbild für mich. Du bist der Beweis dafür, dass es wichtig ist, dass man sich treu bleibt und dass es belohnt wird, auch wenn der Weg manchmal hart und schmerzhaft ist. Danke, dass du mich heute vertreten wirst. Ich wünsche euch viel Spaß und wäre gerne bei euch. Jochen Schrapp.
Oh, ist das schön. Jetzt, also mir ist gerade richtig heiß geworden.
Am Anfang.
Ach so,
als es hieß, vor einigen Wochen.
Du, ich hatte heute Morgen erstmal überlegt, ob ich Margaritas mache. Zum einen für den kleinen extra Vitamin C-Kick natürlich. Und ich hatte mir überlegt, ob ich ein Cremant mitbringe, weil ihr immer Cremant trinkt. Da es aber Sonntagmittag um 12 ist, wobei es ein Cremant zum Brunch.
Es wäre perfekt gewesen. Ich verstehe die Regeln nicht, die du dir da gemacht hast.
Ich weiß, dass du heute noch reisen musst, Anna.
Ist doch
ich
egal.
Ich weiß, dass Jasna heute noch ihre Wohnung sauber kriegen muss.
Auch das wäre
das
egal.
Das wäre mit
dann
Cremant
hätte sie Spaß
besser,
und ich hätte nicht Flugangst. Ja. Das wäre schon gut gewesen.
Also ja, auch ein Fail, würde ich mal sagen.
Ja, ich hätte es euch auch freistellen können, ob wir den trinken oder nicht. Ich glaube, es war Selbstschutz.
Damit du den nicht trinkst und nicht,
weil du noch nichts gegessen hast, ne?
Ja, jetzt,
du
ich habe ja jetzt einen Apfel von dir bekommen, das ist ja sehr schön.
Den hast du auch.
Na, ich dachte auch vor allem.
Gegessen.
Ich dachte, ich würde auch den Cremant komplett
Jochen
trinken.
Kam gerade hier rein und hat sich hingesetzt und hat einen Apfel komplett verspeist, außer den Stiel. Den hat er sorgfältig ganz süß in den Mülleimer geschmissen. Das war sehr spannend. Ich habe noch
wie
nie jemanden gesehen.
Den Apfel?
Ja, den Krotz isst man doch nicht.
Krotz. Und da weiß man auch schon wieder, wo du herkommst. Ne? Den Apfelkrotzen sagt man nämlich in
Strunk,
Hessen.
Strunk ja. Kenne ich.
Strunk, Gehäuse kenne ich.
Ja.
Griebsch.
Ja, Griebsch.
Rotzen. Komm,
du, je nachdem, was man für eine Rolle spielt und gerade beheimatet ist, weiß man ja, wie so ein Apfelrest heißen muss.
Ich stelle jetzt eine Frage, Jochen, die uns Christina für dich aufgeschrieben hat. Damit es losgeht, wenn es nicht mehr über Apfelkrotzen unterhalten oder Griebsch. Also Jochen Schropp. Warum bist du Schauspieler geworden, beziehungsweise wer hatte den größten Einfluss auf dich, dass du diesen Weg gewählt hast?
Ich finde das immer so schwierig zu beantworten, tatsächlich aus dem Grund, weil das so eine Antwort ist, die, glaube ich, viele geben, die irgendwann auf der Bühne gelandet sind. Also ich habe einfach immer schon gerne gespielt und ich habe mich gerne schon immer kreativ ausgetobt, wobei das bei mir nicht so war, dass ich immer, ich finde es übrigens ganz komisch, dass wir jetzt hier so sitzen an diesem Tisch und so Mikros vor uns haben und es so offiziell ist. Also nein, aber ich habe immer bei irgendwelchen Familienfeiern oder sowas immer irgendwas vorgeführt oder habe mich mit meiner Großcousine, wir haben immer die Sommerferien zusammen verbracht und wir haben Radiosendungen aufgenommen und haben dann irgendwelche Sachen gemacht. Mir hat das immer schon Spaß gemacht. Und dann,
also du warst immer schon gerne auch im Mittelpunkt, so? Hast dich gerne laut gemacht?
Ich glaube, auf Familienfeiern schon, aber sonst
wirklich?
War ich auch teilweise sehr schüchtern. Also ich war so, ich glaube, so in der Schule war ich dann doch am Anfang eher so zurückhaltend. Irgendwann war ich halt frech und habe meine Klassenlehrer fertig gemacht, wie wir das irgendwann alle mal gemacht haben. Aber ja, und dann bin ich Statist am Theater gewesen, haben mich meine Eltern damals zum Vorsprechen
gezwungen.
Nee, ja, gar nicht. Meine Eltern haben mich nie zu sowas gezwungen, aber sie haben es
unterstützt. Endlich ist er weg.
Ja, und so hat sich das irgendwie ergeben. Ja, stand irgendwie nie zur Debatte. Ich habe mich da immer am freisten gefühlt, wenn ich irgendwas Kreatives machen konnte.
Das klingt sehr herrlich, finde ich.
Finde ich auch. Und bei mir war das zum Beispiel gar nicht so. Ich habe das gehasst, im Mittelpunkt zu stehen.
Wann hast du zum ersten Mal gespielt?
Mit 15.
Okay.
Und ich fand das immer schrecklich. Ich habe mich auch nie verkleidet oder so ein Schnulli.
Ich fand das auch
immer
furchtbar.
Ich hab der Trompete gespielt ein paar Jahre, und wenn ich Vorführungen hatte, habe ich das mit dem Rücken zum Publikum gemacht.
Oh, das stelle ich mir aber auch so lustig vor. Guck mal. Die Anna mit so einer Trompete im Mund. Töff, töff, finde ich richtig gut. Was macht denn eine Trompete? Töff, töff.
Ja. Okay. An welcher Stelle deiner Karriere hast du dich entschieden, es mal mit dem Moderieren auszuprobieren?
Das habe ich immer schon gemacht. Das habe ich gemacht, weil ich schlau war, weil ich Geld verdienen wollte als Schauspielschüler. Ich habe ja in England studiert, in Liverpool, und damals waren die Lebensunterhaltungskosten da schon ziemlich hoch. Also, Gott, ich habe ja noch zu D-Mark-Zeiten studiert, aber ich glaube, mein Zimmer hat damals irgendwie 850 Mark gekostet im Monat, und das war echt viel. Das ist viel.
So 7 Quadratmeter Zimmer wahrscheinlich, ja, obwohl Liverpool.
Hau 3 drauf, es waren vielleicht 10, aber genau. Und viele meiner Mitstudentinnen haben eben damals irgendwelche Jobs gehabt in einem Café oder sowas, und ich habe dann auf Messen moderiert. Super ätzend, auf einer Messe zu stehen und den ganzen Tag den Jahrmarktschreier zu machen. Aber damit habe ich natürlich eine ganze Menge gelernt für meinen späteren Beruf. Und ich habe halt damals am Tag, glaube ich, 1500 Mark verdient. Und es war einfach richtig, richtig viel. Und dann habe ich halt irgendwie, keine Ahnung, 5 Tage oder sowas gemacht und hatte dann erstmal wieder genug Spielgeld zum Essen und Feiern gehen als Student.
Also warst du eigentlich schon immer reich? Du warst als Student reich.
Das ist ja auch so ein Adjektiv, was man mir so sofort zuschreiben würde. Benenne Jochen Schropp mit 3
reich.
Wörtern.
Reich.
Reich, reich und reich.
Reich an Liebe. Wenn du 5 Tage gejobbt hast und 1500 Mark verdient hast, dann
muss ich
hast
jetzt rechnen?
Ja.
7500 Mark verdient. Ich bin so schlecht.
Und 750 Mark dein Zimmer bezahlt, dann hattest du...
Das Zimmer haben ja meine Eltern sogar damals noch bezahlt.
Also hattest du 7500 Mark im Monat?
Nein, das habe ich ja quasi einmal in den Semesterferien gemacht.
Ach so, okay.
Und dann hatte ich quasi 7500 Euro für den Rest des Jahres oder für ein
ja,
halbes
okay,
Jahr.
Ja, okay, okay, na gut.
Bist du jetzt beruhigt?
Ja, bin beruhigt.
Kannst du dich jetzt beruhigen?
Ja.
Okay. Oh, vor allem würde ich gerne Jasna mal auf so einer Messe stehen sehen, wo sie irgendwelchen Leuten was andrehen muss.
Das macht sie dann super
so total
aggressiv.
Cool. Ja, voll.
Sie nehmen das jetzt, du Arsch. Sie wirft den Leuten das hinterher.
Ihr denkt das, aber ich kann super gut Sachen an den Mann bringen. Ich bin nämlich super Powerseller bei eBay.
Was verkaufst du denn da so?
Ich denke nicht. Käfer zum Beispiel.
Sie verkauft Käfer.
Tote Käfer, die du in deiner Wohnung findest?
Ja.
Okay. Ich wollte mir gestern auch Käfer andrehen. Die hat dann zum Glück Elena Gruschka.
Ja, und Elena Gruschka hat jetzt
für Käfer. Viel zu viel Geld. Die hat sich jetzt übers Ohr hauen lassen.
Hä, von was redet ihr? Was denn für Käfer?
Ja, die zeige ich dir gleich.
Eine Käfersammlung hat die Elena
von mir. Ich nehme mich mal hier stehen.
Sind die so aufgespießt in so einem Glas?
Ja.
Hat mein Onkel ganz viel. Der sammelt Käfer. Ja, wirklich. Die stehen überall im Keller, stehen so riesen Bilderrahmen, wo so aufgespießte Käfer sind, die er auf irgendwelchen Weltreisen gesammelt hat.
Meinst du, die kriegst du irgendwann vererbt, weil er weiß, dass du sie so toll findest?
Glaube nicht. Ich finde es auch irgendwie gruselig. Ja, hat auch Schmetterlinge. Und
ja,
so.
Ich hatte
und Stabheuschrecken und Vogelspinnen
ja, so
und Schlangen.
Ist es auch.
Ja.
Ich hatte das mal, weil ich es lustig fand, und es hing in meiner Küche, und das wurde jetzt aber aussortiert, weil meine Mitbewohner finden das eklig. Mhm.
Herr Eklig. Okay, wir reden nicht mehr über Käfer.
Warum?
Wann ist ein Drehtag perfekt für dich?
So wie letzten Freitag vielleicht.
Ja, das ist eigentlich ein perfekter Drehtag.
Erzähl doch mal von
Ja, das können wir
Drehtag.
Ja mal erzählen. Also wenn man ans Set kommt, gilt es als Drehtag, wenn man geschminkt ist. Ne? Mhm. Dann wird man bezahlt. Ist das eigentlich, also ist das irgendwie rechtens gültig? Nee, das ist einfach nur so eine...
Doch, das ist so, aber es ist mittlerweile, steht es auch in Verträgen drin, dass es
nicht mehr so
nicht
ist.
Gilt.
Ach, wirklich?
Explizit, ja.
Dann das
wirklich nur dann, es gibt Verträge.
Wenn man angedreht wird, oder was?
Mhm. Ich hatte letztens einen, da stand drin, dass es erst gilt, wenn du einmal vor der Kamera kurz standest. Vielleicht musst du das nächste Mal einmal kurz ins Bild hüpfen.
Das wäre eine Frechheit. Das wäre ja eine Frechheit. Weil so würde ich jetzt mal sagen, nee, es war auch nicht der perfekte Drehtag, aber mein Drehtag sah folgendermaßen aus. Wir hatten Nachtdreh und ich dachte so, in der Vordispo dachte ich so, ach cool, vor 10 werde ich nicht abgeholt. Dann wurde ich aber um 18.30 Uhr abgeholt und dachte schon, das ist aber schon ganz schön früh. Und vor allem, ich bin noch nur in einer kurzen Szene, aber gut, vielleicht machen sie erst die Totale und meine Einstellung kommt dann zum Schluss, wie auch immer. Auf jeden Fall war ich dann in der Maske und dann hieß es erstmal, wir hängen ein bisschen, also habe ich weiter gewartet, es muss ja immer schnell gehen, genau, erstmal das Frühstück musste ich mir, also es gab dann vegane Currywurst, habe ich gegessen zum Frühstück, war ja abends. So, dann wurde ich nach Hause geschickt, weil sie sich vertan hatten, dass ich wohl doch erst nachts um 3 dran bin und dann wurde ich um 3 wieder angerufen, bin wieder ans Set und bin dann wieder geschminkt worden, um dann gesagt zu bekommen, dass sie die Szene leider nicht mehr schaffen und dann bin ich wieder nach Hause. Das heißt, ich habe eigentlich die ganze Nacht gewartet. Das und habe jetzt vielleicht kein Geld verdient an der Maria Mühe. Ich dachte ja, also früher war das so.
Auf jeden Fall. Ich hab das auch das erste Mal gelesen im Vertrag. Es ist mir auch vorher noch nie untergekommen.
Jetzt, Leute, alle Leute wieder richtig eure Verträge lesen. Lasst euch eure Verträge schicken. Übrigens auch ein Tipp. Also habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Du lässt dir deine Verträge auch immer schicken, ne?
Mhm.
Ich auch.
Aber ich lese nie. Ich habe ihn durch Zufall gelesen.
Immer nur so der Druck für die Agentur. Ah, wir müssen den noch schicken. Okay, ja, dann, nee, dann muss er perfekt sein.
Hä, ich lese die schon, damit man weiß, was man für Rechte hat.
Die sind ja aber immer die sind gleiche. Doch,
du liest ja diese 400 Seiten?
Nein, doch nicht die, sondern halt die, wo drauf steht, was wir extra ausgemacht haben.
Aber das weiß ich ja, das habe ich ja vorher mit meiner Agentin besprochen.
Ja, aber woher weißt du denn, wie es im Vertrag drin steht?
Weil hoffentlich alles genau durchgesetzt so wurde, was Anna durchgesetzt haben wollte. Ja,
da sollte sie mal in ihre Verträge reingucken, ne?
Pinken Wohnmobil kriege mit goldener Toilette.
Das ist ganz einfach. Nein, aber ich finde, ein perfekter Drehtag ist dann perfekt, wenn ich glücklich aus dem Tag komme, wenn ich das Gefühl habe, ich kann auch fix und fertig sein, aber ich möchte was geleistet haben oder ich möchte irgendwie, ich merke, dass wenn ich gepusht werde, wenn ich unterstützt werde, wenn ich quasi auch für den Weg gelobt werde zu irgendwas hin, dann bin ich gut. Ich bin niemand, der gut ist, wenn er klein gemacht wird oder wenn mir irgendwie suggeriert wird, dass ich über meine Grenzen hinausgehen muss, um das zu schaffen. Also ich meine, das kann man natürlich.
Hast du nicht gerade mit Oskar Röhler gearbeitet?
Ja, das ist schon ein bisschen her. Aber Oskar war zum Beispiel, wenn man da gut vorbereitet ist, dann muss man da keine Angst haben. Also der ist wirklich nur einmal am Set laut geworden und das war, als ein Doku-Kamerateam da war und uns einfach gefilmt hat, als wir in Unterhose und nackt waren. Da ist er laut geworden.
Das fand er
übergriffig und respektlos. Genau. Ja, aber ansonsten ist der eigentlich fast ein sehr, sehr sensibler, ruhiger Regisseur,
hat
der nicht
so einen
laut
Ruf,
wird.
Der ihm vorauseilt?
Ja, also nee, ich frage mich nur, weil ich habe ja mit Oliver Masucci mal zusammen gewohnt und war da mal, deshalb kenne ich Oskar ein bisschen, nicht vom Arbeiten, sondern nur von Kaffee trinken. Und war in Köln, habe ich Olli mal besucht, als ich auch in Köln gedreht habe. Und da schien mir das eher erforscht zu sein an diesem Set. Es hätte aber vielleicht auch an der Laune von Oliver liegen können an dem Tag. Ich weiß nicht, es war auch ein Nachtdreh und so. Weil da schien es mir irgendwie so, schien es mir so ein bisschen forsch einfach. Aber das war schön.
Ja, gar nicht.
Ja, das war super. Sehr schön.
Ja.
Gut.
Punkt.
Rohrkrepierer. Rohrkrepierer.
Okay.
Aus.
Jetzt kommt eine Frage. Hast du nach deinem Outing an irgendeinem Punkt das Gefühl gehabt, benachteiligt oder diskriminiert zu werden?
Nein. Habe ich nicht. Aber ich muss auch sagen, ich bin da auch selber so, das darf man vielleicht, sollte man vielleicht gar nicht so laut sagen, weil jetzt war ja gerade diese Act-Out-Kampagne, wo sich ja viele SchauspielerInnen beteiligt haben und ich weiß, es sollte normal sein, dass homosexuelle Kollegen auch heterosexuelle Rollen spielen können und so weiter und so fort. Aber tatsächlich spiele ich jetzt demnächst eine heterosexuelle Rolle, wo ich auch noch 2 Kinder habe. Zum ersten Mal, ich war noch nie Papa. Und ich habe mich so dermaßen gefreut, als diese Anfrage kam, weil ich gedacht habe, boah, dass ich so gesehen werde. Und ich habe mich wirklich so arg gefreut. Und dann habe ich mal wieder gemerkt, wie wichtig dann doch so ein Act-Out-Ding eigentlich ist. Aber wie bescheuert das auch ist, dass man ja selber diese Grenzen teilweise in seinem Kopf hat.
Aber spielst du viele homosexuelle Rollen?
Naja, also generell spiele ich ja auch gar nicht so viel, ne, weil die Moderation ja auch immer im Vordergrund stand. Aber ich habe das jetzt ganz viel ans Universum rausgeschickt, dass ich wieder mehr spielen will. Und jetzt spiele ich im Moment wieder mehr, als ich moderiere. Und ich finde das irgendwie auch so ganz schön. Und tatsächlich habe ich in den letzten Jahren oft, also ich meine, bei Oscar, bei Enfant Terrible habe ich eine homosexuelle Rolle gespielt. Dann letztes Jahr in einem Film Schneewittchen am See habe ich eine homosexuelle Rolle gespielt. Krieg schon hier und da auch Anfragen für schwule Rollen. Aber ich finde, das sind auch gute Rollen. Also jetzt bei Annika Decker spiele ich auch einen schwulen Maskenbildner. Wobei, da haben wir am Anfang drüber gesprochen, ist der schwul, ist der nicht schwul? Und dann haben wir uns eben darauf geeinigt, auch wenn ich versuche, den jetzt nicht zu klischee zu spielen, hat er natürlich gewisse Klischees und ein schwuler Maskenbildner, der Schwäbisch spricht, ist einfach witziger als ein heterosexueller hochdeutscher Maskenbildner, muss man einfach sagen. Also glaube ich, hoffe ich jedenfalls.
Hat auf jeden Fall mehr Möglichkeiten zum Lustigsein.
Ja. Aber trotzdem, also letztens habe ich überhört, wie ein Kollege gesagt hat, so ja, also dieses Act Out ist doch auch nur ein lächerlicher Versuch von homosexuellen, transsexuellen, non-binären SchauspielerInnen, ist das doch nur ein Ruf, endlich besetzt zu werden. Das sind doch eigentlich eher mittelmäßige Leute, die sich da jetzt geoutet haben und die versuchen jetzt aufgrund ihrer Homosexualität einen Case draus zu machen, dass sie jetzt irgendwie doch eine Karriere haben. Und das fand ich so ein bisschen...
Das ist ein harter Satz.
Also ich muss sagen, meine Karriere hat tatsächlich, ich glaube, insgesamt zugelegt nach meinem Outing. Das liegt aber, glaube ich, daran, dass ich halt Haltung gezeigt habe und dass ich eben auch damals, ich hätte ja nie gedacht, dass ich irgendwie so was Aktivistisches bekomme, ja, und dass ich mich irgendwie dafür stark mache und dass ich diese Themen immer aufmache. Und irgendwie hat sich das jetzt aber so entwickelt und ich glaube, wenn du was zu sagen hast, dann hören die Leute auch zu und dann steigerst du halt auch irgendwie deine Followerzahl oder das Interesse an Leuten an dir. Also insofern, da hat mir das mein Outing dann doch irgendwie genutzt, wenn man das so sagen kann. Aber das kannst du ja vorher nicht wissen. Also das ist jetzt kein Grund, warum ich das gemacht habe.
Und es ist ja auch wahrscheinlich ein Gefühl von sich freimachen, oder? Wenn man mal sozusagen ehrlich ist mit der Öffentlichkeit und sich nicht mehr verstecken muss, kann ich mir vorstellen, dass es deswegen dann auch danach so erfolgreich bei dir jetzt ist oder so boomt, weil du dich freigemacht hast. Weil das ist natürlich eine ganz andere, du strahlst was anderes aus. Du bist viel nahbarer.
Und das finde ich so strange. Also das finde ich interessant, weil ich glaube tatsächlich, dass es so ist. Aber ich dachte eigentlich immer, dass ich so nahbar war. Oder habe eigentlich auch zurückgespielt bekommen, dass ich ja so ein nahbarer Typ bin und dass ich eben nicht so ein, ich sage jetzt extra in Anführungszeichen, glatter Moderator bin. Weil dann war ich wohl doch eher ein glatter Moderator davor. Und jetzt traue ich mich halt auch mal was. Vielleicht hatte ich dann unterbewusst doch immer Angst, dass irgendwas rauskommt oder ich mich irgendwie verraten könnte mit irgendeiner Handbewegung oder sonst irgendwas. Und jetzt ist es mir einfach wirklich scheißegal.
Ja, voll.
Und das tut halt gut. Ich glaube, wenn man einmal den Mund aufgemacht hat, und das liebe ich ja auch an eurem Podcast, auch das, was ihr so erzählt, und ihr erzählt ja auch alle immer eure unterschiedlichen Meinungen, aber dass ihr schon auch sehr direkt Dinge benennen könnt. Und das muss man sich erarbeiten. Und sagt ihr ja selber irgendwie, was würde ich meinem 20-jährigen Ich sagen? Und ganz oft wären wir halt vielleicht mit Anfang 20 nicht so laut, direkt oder manchmal auch forsch gewesen, um Sachen durchzusetzen, die wichtig für uns sind oder wichtig für andere.
Ja, total.
Ich finde Ungerechtigkeit am Set zum Beispiel immer ganz schwierig. Und da habe ich immer schon den Mund aufgemacht. Und jetzt, man fällt einem aber leichter, wenn man einmal zu was gestanden hat, dann eben auch zu anderen Dingen zu stehen. Mhm. Das tut irgendwie gut, ja.
Das ist wie dass man üben muss, Nein zu sagen. Ja. Wenn man das einmal gemacht hat, dann fällt es auch leichter, das öfter zu machen, finde ich.
Ja.
Es geht mit jedem Mal einfacher.
Und wobei ich mich immer noch so rein manipulieren lasse.
Ich auch. Boah.
Ja?
Ja, weil Leute ja auch manchmal Nein einfach nicht annehmen. Ja. Und ich habe jetzt eben gerade so eine wilde Zeit, weil ich eben zwischen Süddeutschland und Berlin hin und her pendeln muss. Und es gibt einfach nur Züge, die 6,5 Stunden unterwegs sind oder 7 Stunden. Ja, wenn man Glück hat.
Klingt einfach herrlich.
Ja. Jetzt kommen trotzdem immer wieder Jobanfragen rein. Das ist ja auch, wenn man einmal ein Angebot hat und man sagt dann zu, dann kommen ja 1000 Angebote rein.
Das ist so krass.
Warum ist das so?
Nervig.
Das ist so verrückt.
Man hockt ein Jahr lang da und arbeitet gar
aber
nicht.
Aber das ist auch, eins hat auch mit der Ausstrahlung zu tun.
30 Jobs.
Das ist auch die Ausstrahlung, auf jeden Fall. Du strahlst dann aus, dass es dir gut geht, dass du gut im Saft bist, dass du selbstsicher bist, glaube ich wirklich.
Aber und du triffst doch die Leute nicht, die das entscheiden.
Manchmal
ob die
schon.
Dich besetzen.
Klar, die sehen dich auf der Straße oder du postest irgendwas.
Ja, stimmt.
Schon.
Okay, ja, ich revidiere.
Auf jeden Fall wurde ich jetzt gefragt, ob ich irgendwie nochmal so ein mit jemandem so ein IGTV aufnehmen, also so ein Instagram Live Ding machen kann. Dann habe ich halt gesagt, ey, ganz ehrlich, ich arbeite im Moment jeden Tag. Ich muss teilweise dann abends noch mit dem Zug irgendwie jeweils fahren. Ich krieg das nicht hin. Ja, aber das kannst du doch dann auch mal im Zug machen. Ich so, also erstens ist da Maskenpflicht, zweitens sind da Leute. Ich weiß nicht, wie der Empfang ist. Das löst bei mir schon so ein Stresslevel aus. Ja, aber das, ich krieg da schon wieder so, so.
Das Puls. Kannst du doch mal machen. Kannst dich doch mal da eine Stunde aufs Klo setzen im ICE. Machen, oder? Dann ist doch auch immer super machen. Empfang und so. Ja. Hä?
So. Und dann sage ich nein und dann heißt es, weiter, aber dann lass uns doch einfach an dem Tag, lass uns doch einfach mal gucken, ob wir es nicht doch noch einrichten können. Ach, und ich habe nein gesagt und dann, dann werde ich auf einmal bei Instagram verlinkt, dass ich da irgendwie einen Instagram-Live-Talk mache an dem Tag. Und ich denke mir so, sag mal, willst du mich eigentlich verarschen?
Das ist frech. Das ist richtig frech. Ja. Vor allem ist man ja, bist du ja dann der Arsch. Weil du es dann nicht machst.
Und ich habe jetzt schon, ich bin jetzt so genervt an der Art und Weise, wie das alles irgendwie ablief, dass ich einfach jetzt grundsätzlich an dem Tag, selbst wenn ich es vielleicht eingerichtet hätte können, möchte ich es jetzt einfach nicht machen.
Ja, stattdessen trinkst du mit uns Cremant.
Ja.
Wo ist denn jetzt die Flasche? Ich könnte mir nicht erzählen, dass ihr kein Cremant im Kühlschrank habt.
Ich habe Weißwein im Kühlschrank.
Oh, wirklich, aber alle waren gut so.
Solange ihr noch überlegt, fülle ich die Gläser.
Ja, sehr gut.
Oh, das ging ja jetzt leicht.
Das ging sehr leicht. Aber ach, ich meine, guck mal, wenn wir jetzt nochmal darüber reden, über dieses, jetzt wirst du da so rein manipuliert. Ja. Und auch wenn du jetzt absagst, bist du ja der Arsch, ne? Das ist einfach eine Unverschämtheit, dass Leute das machen.
Und deswegen liebe ich Agenturen und ich liebe mein Management und ich liebe meine Agentur, weil ich wirklich einen Agenten habe, der so, der ist so verlässlich in den Sachen, die man durchgedrückt haben möchte. Und ich hatte ja nur schon viele Agenten und ganz oft war das immer so, man muss sich ducken, man muss ja so dankbar sein, dass man einen Job hat. Ja, das stimmt, ich bin auch dankbar. Nur wenn man mich eben bucht, dann bekommt man natürlich auch was drumherum auch noch dazu. Aber ich mache eben auch noch andere Sachen. Und dann muss ich eben auch ganz ehrlich sagen, also wenn ich dann irgendwie für eine Sondergage arbeiten muss als Schauspieler, was ich ja gerne mache, wenn die Rolle stimmt, dann muss gegeben werden, dass, wenn dann mal ein Sperrtermin reinkommt, dass die Produktion dann auch versucht, mir den Sperrtermin möglich zu machen, weil ich als Moderator halt dann einfach irgendwie das Fünffache verdiene an einem Tag. Und ich finde auch Produktionsleiter, die immer so überfordert mit allem sind, das ist euer verdammter Job.
Ja, ich finde das auch unmöglich. Also wenn, vor allem, wenn man irgendwie so drei Tage dreht, drei Tagesrolle hat und dann sagt, ja, aber das geht nur, wenn du nur 4 Sperrtermine hast in 6 Wochen. Und man so denkt, sag mal, also es geht dir um 3 Tage. Man versteht ja, dass viel disponiert werden muss, aber das ist ja wirklich, also genau, was du gerade sagst. Vor allem, wenn es darum geht, dass man irgendwie für ein bisschen weniger Geld arbeitet, was ja auch nicht schlimm ist, wenn es eine schöne Rolle ist, macht man ja gerne. Aber dann, wie du gerade sagst, muss eben gewährleistet sein, dass man seine anderen Sachen noch machen muss.
Mir sehr gut gefällt, ist, dass Anna so eine ganz leichte Frühstücksschorle jetzt gemacht hat. Ne? Prost.
Das ist gar keine Schorle. Ja.
Das war unser Geheimnis. Die Schorle, die keine Schorle ist.
Das ist doch kein Spritzer. Ich sag mal so, schmeckt schon wieder.
Herrlich.
Wir stellen dir noch eine Frage, Jochen Schropp.
Ja.
Anna-Maria, stellst du ihm die Frage?
Cool. Kannst du unseren, das passt zum Thema, kannst du unseren Hörerinnen bitte das Geheimnis deiner Margaritas verraten?
Ja, also es kommt drauf an, was ihr...
Kannst du?
Na klar.
Aber schnell.
Es kommt drauf an, was ihr für einen Abend wollt. Also wir machen 3 Abstufungen, ja?
Okay.
Ich habe immer, also ich liebe das
#Abstufung Margarita.
Einmal ist eine Margarita. Ich finde, eine Margarita. Stufe möchte ich Anna genannt werden. Eine Stufe muss Anna heißen.
Gut, Anna, die überlege ich mir dann jetzt noch.
Okay.
Ich weiß. Nee, also eigentlich mache ich die immer nach Jamie Olivers Rezept. Hashtag unbezahlte Werbung. Das war das Erste, was ich irgendwie gefunden habe, wo ich dachte, so schmeckt der Margarita richtig gut. Da ist es aber so, du hast eine Einheit Zitronensaft, je nachdem, wie viel du halt machst, 200 Milliliter. Dann eine Einheit Triple Sec oder Contro, auch 200 Milliliter. Und dann 2 Einheiten Tequila, also 400 Milliliter. Dann hast du 800 Milliliter Margarita, die dir so die Schuhe auszieht, dass du eigentlich nach einem halben Glas schon weißt, du willst heute noch feiern. Das ist die schlimmste Stufe. Die Anna-Stufe. Hey. Wobei ich sagen würde, für eine Anna-Stufe würde ich gleich nochmal, würde ich 3 Einheiten Tequila reinmachen. So, dann habe ich angefangen, die abgeschwächtere Version zu machen mit einer Einheit, einer Einheit, einer Einheit, also nicht 2 Einheiten Tequila, sondern nur eine Einheit.
Die hat der Jochen nämlich gestern getrunken.
Die ist schon,
einen Eimer,
die ist schon schlimm genug. Und mittlerweile,
Eimer.
Als das letzte Mal Christina de Bongo bei mir zu Gast war, habe ich jetzt keinen Triple Sec und keinen Contro mehr genommen, sondern habe ein eigenes Zuckersirup
Bobby
eingesetzt.
Bubble reingemacht.
Nee, aber hab dann einfach nur Zuckerwasser mit reingemacht, um halt nochmal den Alkohol rauszunehmen. Weil so eine richtige Margarita à la Jamie Oliver, wie gesagt.
Also ich mache auch 2:1 Mische Margarita.
Ja, du bist ja auch Jasna Fritzi Bauer.
Habe ich hier gestern habe ich hier noch was entdeckt von, als ich mal hier war bei der Anna, habe ich mal eine Margarita nämlich gemacht, oder? Nee, was haben wir da getrunken?
Ja,
doch, Margarita haben wir da getrunken.
Wir haben unser Margarita-Vorrat gefunden.
Und das müsste eine über 2:1-Mische gewesen sein, weil da steht eine halb angefangene Flasche, die nicht halb angefangen ist. Oder ich habe ein paar, ja, egal. Ich habe einfach ein paar Shots getrunken wahrscheinlich.
Ich fand es einfach geil, dass Christina das letzte Mal extra nochmal Elektrolyte in der Apotheke geholt hat, als sie abends bei mir war. Aber es war dann gar nicht so schlimm und wir waren, glaube ich, gut, sie war, glaube ich, um 5 Uhr da und sie war bis um 12:30 oder sowas bei mir. Also es war schon ein längerer Abend, aber es war dann doch nicht ganz so lang. Ja, ging auf jeden Fall.
Okay, aber da hast du ja die abgeschwächte Version von den Margaritas. Habt ihr auch was gegessen? Was habt ihr gegessen? Ich will alles
Christina
wissen.
Hat sehr viel gegessen. Ich war sehr überrascht, wie ein so kleiner Mensch so viel essen kann.
Was hat sie gegessen?
Hat ihr geschmeckt?
Das ist so toll. Ich liebe Frauen, die essen.
Ja, die hing wirklich so richtig so über der Salatschüssel dann noch. Und sorry, Christina, du sahst wunderschön aus beim Essen, aber halt ein bisschen gierig. Ich habe eine vegane Pilzpfanne gemacht. Gar nicht so
also
aufregend.
Also nur Pilze.
Ja, ich koche auch gerne mit veganer Hafercuisine. Ich versuche im Moment echt...
Bist du Veganer?
Nee, aber ich versuche fleischloser zu essen. Und an dem Abend war auch noch Lukas Reiber da. Und
der
Lukas
ist
Reiber
Veganer.
Ist Veganer, ja. Genau. Aber ich finde, du kannst mittlerweile super gut vegan kochen. Und ich habe letztens, das tut mir total leid, aber ich war über Ostern bei meiner Schwiegermutter.
Und da hast du einen Lamm gegessen?
Nee, aber da gab es halt jeden Tag Fleisch. Und dann halt so eine Roulade, weißt du, so eine Rinderroulade und da drin dann noch Speck und dann noch Speck in der Soße und mir war es echt too much. Also es hat super, meine Schwiegereltern kochen fantastisch, aber ich kann nicht mehr so gut Fleisch essen und auch da irgendwie reinzubeißen macht mir nicht
mehr. Ja, das ist so viel, ne?
Ja.
Wir leben ja auch relativ vegetarisch zumindest. Und ich esse auch Fleisch eigentlich nur noch im Restaurant. Also wir kochen kein Fleisch.
Und heimlich bei mir.
Und heimlich bei Anna. Heimlich bei Anna esse ich heimlich jetzt halt nicht mehr heimlich. Und bei Elena. Ich bin immer bei Elena, mit Elena Groschka bin ich heimlich zum Mettessen verabredet und mit Anna Mühe heimlich zum Leberwurstbrot essen.
Ja, die vegetarische Ernährung, ja, ich sehe es schon. Aber wisst ihr, was ich euch mal fragen wollte, weil ich ja euren Podcast immer höre und ich muss, also deswegen, ich habe mich auch vorhin so gefreut, ich bin nämlich mit einer Folge hier noch hochgelaufen und ich liebe einfach das, was ihr so erzählt, aber ich glaube, ihr habt noch nie drüber gesprochen, was euch an der Schauspielerei glücklich macht. Also was muss am Set so gegeben sein, damit ihr richtig aufblüht. Versteht ihr, was ich meine? Also ich finde zum Beispiel, was ich gerade an der Schauspielerei so schätze, und da möchte ich jetzt Peri Baumeister nochmal erwähnen. Ich schätze Peri Baumeister sehr an der Schauspielerei.
Ich auch.
Weil wir gerade zusammen drehen und ich hatte am Anfang so eine wahnsinnige Ehrfurcht irgendwie vor ihr, weil sie ja einfach erstens gerade, also generell fantastisch aussieht, aber sie hat ja diese abrasierten Haare und dann ist sie in dem Film halt eine Managerin und aber halt so ein Self-Made-Woman und hat einfach eine Wahnsinnsausstrahlung. Jetzt sind wir auf jeden Fall letztens mal nach dem Dreh noch zusammen versackt und haben gemerkt, wie sehr wir uns doch einfach gern haben und schreiben uns jetzt oft und wie auch immer. Und das, muss ich sagen, liebe ich so an der Schauspielerei. Auch dieses Warten am Set, auch wenn es manchmal irre nervt. Mhm. Aber dass man einfach sich kennenlernt und dass man tolle Leute kennenlernt. Und ich habe eben auch das Gefühl, dass viele SchauspielerInnen, auf jeden Fall die meisten, die ich kennengelernt habe, dass die rücksichtsvolle Menschen sind, reflektierte Menschen sind. Ich weiß, es gibt auch Arschlöcher, aber ich habe, du weißt auch, Anna, dass Birte, oder ihr wisst es beide, Birte ist meine beste Freundin. Ich bin eigentlich, in meinem Freundeskreis habe ich sehr, sehr viele Schauspielerinnen, mit denen ich mal gedreht habe. Und das macht mich gerade so glücklich, dass man wieder so, vielleicht auch in dieser Zeit gerade, dass man Menschen kennenlernt, dass man Zeit hat, miteinander zu reden, dass man tolle Gespräche führt. Und das fehlt mir bei der Moderation halt ganz oft, weil da habe ich die Zeit einfach
da bist
einfach
du
nicht.
Halt aber auch alleine meistens, ne? Also
genau, aber
wenn
da hätte
dann
ich jetzt zum Beispiel auch Gäste, aber während, ich sage jetzt mal, ihr das Studio gezeigt bekommt,
bist du in der Maske.
Bin ich in der Maske.
Und es ist halt einfach auch nur ein Tag, ne?
Genau.
Wir haben einfach den Vorteil, dass wir irgendwie 6 Wochen wahrscheinlich aneinander hängen. Ich muss sagen, ich finde es total schön, was du beschreibst und empfinde es auch so. Es ist trotzdem, finde ich, immer krass, wie schnell man so zusammenwächst am Set. Ne? Mhm. Also auch, wenn du das jetzt mit Peri erzählst, weißt du, man trifft sich dann, arbeitet miteinander, man tauscht die Nummern aus und plötzlich ist man, weil man eben auch ein gemeinsames Projekt gerade macht, so total aufeinander, wie nennt man das?
Man ist ja auch so ein bisschen, finde ich, wie frisch verliebt.
Ja, genau.
Also es ist so, ja.
man lernt so jemanden
beim
kennen,
Drehen.
So wie so eine Beziehung. Und ich finde, weil du fragst, was da drumrum noch stimmen muss, für mich muss noch, das finde ich auch super wichtig, dass man so Kollegen hat, mit denen man so gut connectet und die man vielleicht auch noch weiter behält. Was für mich aber auch super wichtig ist, dass alles drumrum, also ich kann nicht gut arbeiten, wenn ich merke, es ist schlechte Stimmung.
Ja.
Das macht mich wahnsinnig. Ich kann das nicht. Oder wenn ich merke, die Requisiteurin steht in der Ecke und heult, weil sie gerade angeschrien wurde. Das kann ich nicht. Dann gehe ich auch erstmal hin, sag so, pass mal auf, ich nehme jetzt meine Requisiten und bräuchte dir selber ein und du beruhigst dich jetzt mal, weil ich kann so nicht drehen. Ich finde es ganz schlimm, wenn ich bin da so manchmal so ein bisschen.
Also auch Ungerechtigkeit.
Fühle ich, ja, und so. Ja. Ich merke auch oft, wenn ich schlechte Laune habe und denke dann so, okay, ich muss jetzt mal ganz kurz weggehen, damit das nicht sich auf alle überträgt, weil es überträgt sich so schnell, finde ich. Das
ich finde aber auch Sets, wo schlechte Laune irgendwie ganz weit vorne steht, schwierig. Also ja. Ich finde, irgendwie sind wir da auch, also es ist doch ganz oft, also wenn ich schlechte Laune habe oder wenn ich jetzt mal jemanden ankacke, dann ist es eine Überforderung, ganz oft.
Ja.
Und ich finde, eigentlich sollten RegisseurInnen am Set nicht überfordert sein.
Ja.
Also, dass sie das auch nicht sollen. Also, dass da Leute drumherum sind, die ihnen die Arbeit abnehmen, die natürlich irgendwie mit ihnen das alles so gut vorbereitet haben. Klar.
Ja, gut, aber wenn du einen Regisseur hast, der einfach das nicht kann, dann.
Ja.
Das passiert es halt. Das passiert halt manchmal.
Aber das finde ich wirklich, finde ich schwierig. Also, ja,
es ist schrecklich, ehrlicherweise.
Das macht mich, ich habe wirklich schon mit Regisseuren gearbeitet, mit Regisseurinnen gearbeitet, die gerade Frauen gegenüber so schlimm waren, so verachtend waren, so dumme Sprüche gebracht haben, ja. Oder dann eben auch so, ich habe auch das Gefühl, gerade so jüngere KollegInnen, ja, also gerade Kolleginnen, die dann irgendwie Probleme haben. Ich weiß noch, ich habe mal einen Film gedreht und dann gab es eben so eine matschige Wiese und da war eine Schauspielerin und die sollte halt High Heels tragen und hat halt die ganze Zeit gesagt, so Leute, ich werde hier nicht mit diesen Schuhen über die Wiese gehen können. Und keiner hat sie gehört. Der Regisseur war jetzt, probieren wir jetzt erstmal. Und der war total überfordert, weil viele Schauspieler am Set und so weiter und so fort. Die Kostümbilderin war irgendwie nicht für die Kollegin da und dann wird halt das erste Mal geprobt und sie bleibt halt mit dem Schuh da drin stecken, bleibt dann natürlich mit der Strumpfhose im Matsch stecken, muss dann umgezogen werden, das ganze Set wartet dann halt irgendwie eine Viertelstunde irgendwie auf sie. Der Regisseur rastet noch mehr aus. Und ich denke mir so, wenn du einfach mal zugehört hättest, dann hätten wir das doch jetzt alles umgehen können. Das finde ich dann manchmal, ich finde es einfach schade, dass es überhaupt so weit kommt. Aber oder findet ihr es, also kann man irgendwie sagen, geniale Menschen am Set dürfen auch mal ätzend sein. Das sagt man ja irgendwie immer so. Künstler dürfen so sein, weil sie sind ja Künstler. Oder nehmen sie sich das einfach raus?
Ich finde es ganz schwierig zu sagen, weil da spielen so viele Zahnräder ineinander. Ne? Ich bin jetzt auch wieder, wenn ich am Set bin und da ruft dann der Joachim an und dann ruft die Nele an und ich bin so, was ist eigentlich denn ihr Job? Ich check überhaupt nicht, wie das zusammenhängt. Also
das
und ich mache das
Joachim.
Naja, die arbeiten halt bei uns, habe ich mir gerade ausgedacht.
Ach so.
Weiß ich nicht, wenn du so Produktionsleiter und dann Produktionsleitungsassistenz, Herstellungsleiter, die sitzt immer nach 15 Jahren immer noch in so, was machen die eigentlich? Für was sind die denn zuständig?
Ach so, okay.
Und wenn da Sachen nicht funktionieren, merkt man ja ganz oft, dass es dann am Set auch nicht funktioniert, oder? Liege ich da falsch?
Ich finde immer tatsächlich, der Fisch stinkt vom Kopf. Also ich finde ganz klar, wenn Regie nicht gut ist am Set und nicht geil und nicht entspannt und nicht caring und wohlwollend mit dem Team, dann habe ich eine richtig schlechte Zeit. Auf jeden Fall.
Ja.
Und ich finde, ja, dieses Ding mit, wenn man besonders genial ist, dann darf man so sein. Irgendwie so ein bisschen ja, manchmal.
Ja, aber auch nein.
Aber auch auf jeden Fall nein. Es ist nicht mehr so richtig zeitgemäß.
Nee,
aber
ich finde,
ich finde, es gibt so ein paar Regisseure, weiß nicht wie Michael Haneke oder so, weißt du, von denen man Geschichten kennt oder gehört hat. Auch jetzt durch meine Eltern kenne ich da einige Geschichten. Das ist bestimmt nicht einfach am Set, aber der ist halt genial.
Mhm.
Also deswegen bin ich immer so ein bisschen, Ah, ich weiß nicht, ob man es so...
Ich glaube, es kommt drauf an, weil man muss es, glaube ich, sehen, wie wenn man mit denen arbeitet. Ne? Der eine empfindet den ja auch als den hinterletzten Arsch und der andere als das größte Genie. Also ich glaube, man muss das immer selber entscheiden, oder? Findet ihr nicht?
Naja.
Also wie es für einen selber ist dann mit denen.
Ja, aber wenn es natürlich, wenn es sich aufs ganze Set überträgt und alle irgendwie nur noch ducken und schlechte Laune haben und irgendwie gucken, dass sie alles richtig machen, dann setzt mich das ja auch unter Druck. Und ich kann nur frei sein und irgendwie Sachen anbieten. Das finde ich jetzt eben gerade, das muss ich auch sagen, ich glaube, ich habe die Schauspielerei auch einfach in den, nicht mehr in den letzten Jahren, aber davor, eine Zeit lang einfach wirklich so ein bisschen verkannt und auch so nebensächlich behandelt, weil ich aber halt auch oft mit wirklich schlechten Regisseuren gearbeitet habe. Das muss ich einfach mal sagen, die dann wiederum mit mir ausgelöst haben, dass ich ein schlechter Schauspieler bin. Mhm. Und ich habe mir so oft eingeredet, dass ich nicht gut genug bin oder dass ich nur mittelmäßig bin. Und dann merke ich aber, wenn ich mit guten Regisseuren arbeite oder mit Regisseuren arbeite, die mir was Bestimmtes geben und ich mich aber auch dementsprechend vorbereite, dann kann ich auch richtig gut sein. Und das ärgert mich dann so, wenn ich mich von außen irgendwie quasi leiden lasse, mich schlecht zu fühlen.
Ja.
Ja, keine Ahnung.
Was war denn dein erstes Projekt damals, was du gemacht hast?
Sternenfinger.
Ja. Das habe ich natürlich jeden Tag geguckt.
Ich auch.
Und ich war ganz schlimm verliebt.
Ja.
Es ist kein Projekt, über das wir weiter reden möchten. Cool.
Nein, doch.
Wann war denn das nochmal?
Wann das war? Ja. 2001.
Ja,
haben wir das gedreht. 2002 kam das dann. Nein, das war eine...
Aber da gab es nur eine Staffel oder so, ne?
Genau, das war eine der schönsten Projekte meines Lebens. Das muss ich einfach sagen.
Schon, okay.
Nein, also man muss ja einfach sagen, ich war an der Schauspielschule, ich hatte mein Casting. Nehmen wir noch auf, Jasna? Jasna guckt.
Wir nehmen noch auf.
Das ist doch gut.
Das Bildschirmschoner ist angegangen, ich weiß nicht warum. Jetzt geht's weiter mit Sternfänger.
Ja,
und nein, Jochen Schropp.
Und dann hatte ich eben mein erstes Casting in der in meinen Osterferien meiner Uni.
Mhm.
So. Und dann habe ich die Rolle bekommen und bin 2 Wochen später an Bodensee gezogen und habe einfach 8 Monate mit unter anderem Norma Ketschau heißt sie ja bei Instagram, mit Nora Tschirner und mit Olli Pocher und mit anderen tollen Teammitgliedern gearbeitet. Ja. Und es war einfach eine geile Zeit. Also ich glaube, wenn du auf einmal das erste Projekt hast, du verdienst das erste Mal Geld. Mhm. Das muss man ja auch mal sagen. Ich bin direkt aus der Kirche ausgetreten, als ich gesehen habe, was ich dem da in den Schlund stecke. Nein, und das war eine tolle Zeit. Aber wenn ich mich da jetzt sehe, denke ich manchmal so, mein Gott, also was ich da spiele.
Och Mann, aber das ist ja jetzt auch schon 20 Jahre her.
Ja, ja, ja.
Ich fand's auch ganz toll.
Ich habe vieles, glaube ich, über die Schauspielerei erst später verstanden. Das habe ich an der Schauspielschule nicht verstanden. Das habe ich beim Drehen nicht verstanden. Das habe ich
beim Sternfänger auch nicht.
Beim Sternfänger dann eben auch noch nicht. Nee, das habe ich erst später kapiert, ja.
Woher kennen wir uns eigentlich? Woher kennst du Chrissy? Woher kennst du Jasna? Woher kennst du mich?
Ich kenne dich, glaube ich, durch Birte. Tatsächlich.
Ja? Echt? So spät erst?
Mhm. Also ich glaube, wir hatten auch immer mal wieder irgendwelche Überschneidungen, weil ich irgendeine Filmpreisverleihung moderiert habe, wo du ein Laudatio oder sowas hieltest. Ich glaube, richtig gut kennengelernt haben wir uns auf dem Hessischen Filmpreis, wo du die Laudatio für Frau Berben gehalten hast. Und ich sag's jetzt einfach, nachts um 4 keine Shuttle mehr gab und Anna-Maria Mühe zum Fahrdienstleiter doch wirklich sehr überrascht war, dass es für sie als Laudatorin von Frau Berben nachts um 4 keinen Fahrer mehr gibt, der uns noch irgendwo ins Bahnhofsviertel fährt, wo wir unbedingt noch Döner essen wollen. Man muss uns doch tatsächlich
in ein Taxi setzen.
In ein Taxi setzen, was wir selber zahlen mussten, weil es war nachts um 4.
Das ist ja eine Unverschämtheit.
Ja.
Ja, man muss dazu aber sagen, dass ich das, wenn ich das dann mache, auch selber darüber sehr lache.
Ja, ich habe auch.
Es ist nicht nur schlimm, wenn ich das mache.
Nein, ich glaube, damals hast du nachts nicht so viel gelacht, aber am nächsten Tag haben wir auf jeden Fall richtig viel darüber gelacht, weil es einfach so süß war.
Da habe ich auch noch ein paar Bretter geklaut auf der Veranstaltung, so Brotbretter.
Stimmt.
Die hat Birte auch.
Die haben sie dann ganz, ganz stolz beim Dönerladen, holten sie dann diese Brettchen raus, diese Holzbrettchen, die sie einfach auf diesem auf dieser Veranstaltung damals irgendwie gab. Da waren einfach, da war Käse und Wurst
angerichtet. Käsewürfel waren da drauf.
Oh mein Gott. Und dann dachte ich so, diese Holzbretter mussten jetzt mitgenommen werden. Die haben gerade so in die Klatsch gepasst. So witzig.
Hat uns sehr glücklich gemacht und macht uns heute auch immer noch glücklich.
Ja.
Ich war auch auf diesem Filmpreis, aber da kannten wir uns noch nicht.
Nee.
Und wie haben wir uns kennengelernt?
Ey, ich habe gerade auch überlegt, ich will's, weiß ich nicht. Also ich weiß, dass ich irgendwann mal bei dir zu Hause war. Ich weiß, dass
wir mal zusammen
auf dem Konzert waren. Aber wo haben wir uns kennengelernt?
Ich auch gedacht, wir waren zusammen, muss man sagen, auf dem Helene Fischer Konzert.
Ja, und zwar ziemlich betrunken. Das war aber sehr, sehr schön.
Das war sehr schön. Diese Videos, da war ich gerade frisch mit meinem Freund zusammen.
Da haben wir uns am Hackischen Markt in der U-Bahn, in der S-Bahn getroffen und haben da Bier und Jägermeister getroffen, weil wir dachten, es wäre wahnsinnig teuer.
Bier und Jägermeister getroffen. Und die haben wir direkt mitgenommen.
getrunken.
Wir hatten aber keine Eintrittskarte, deshalb haben wir sie quasi auf dem Weg, haben wir sie dann getrunken.
Haben wir getrunken und dann waren wir eigentlich schon blau, bevor wir da hingegangen sind, oder? Angeheitert waren wir.
Wir können ja, ich kann dir das Video ja nochmal zukommen lassen und dann kannst du das quasi als Ankündigung für diese Folge, kannst du dieses Video posten.
Ja. Mir fällt ein, ich kenne dich auch von einem Konzert und zwar von dem ersten Konzert von Katy Perry.
Nein!
Doch.
Oh mein Gott.
Stimmt, da waren wir zusammen. Und da hatten wir einen sehr, sehr schönen Abend auch. Und ich war mit meiner Schwägerin da, mit der du auch einen sehr, sehr schönen Abend hattest damals.
Ja. Und tatsächlich habe ich letztens mal wieder diese Bilder gesehen, denn da gibt es Bilder, wie ich mit Katy Perry tanze.
Ja.
Und ich war damals ein so großer Fan, das war damals so ein Telekom-Konzert im Postbahnhof.
Genau, das war so eins ihrer ersten in Deutschland, ne?
Ja.
Da war sie noch recht unbekannt.
Ja, genau.
Das war ganz schön.
Da war ich dann mal kurz mit ihrem Stylisten liiert. Und saß ich habe auch eine Promi-Geschichte.
Erzähl.
Ich jetzt mal erzählen.
Herrlich.
Ich war mal mit dem Stylisten von Katy Perry, ich hatte mal so eine Affäre mit dem. Und war in New York, wollte eigentlich über Silvester in New York bleiben. Und dann waren aber, also ich weiß nicht, ihr kennt ja auch Leute in New York, die sind ja einfach immer busy. Die sind auch an Weihnachten busy, die sind auch zwischen den Jahren busy. Und die haben einfach nie Zeit. Und dann meinte er irgendwie, er wollte eigentlich in Skiurlaub fahren, aber er müsste jetzt umziehen und er würde jetzt doch in L.A. bleiben und er hätte an Silvester noch nichts vor. Und wenn ich doch jetzt gerade in New York so eine Langeweile hätte, weil all meine Freunde nicht kommen, nicht könnten, könnte ich doch vielleicht umbuchen und Silvester mit ihm verbringen.
Nach Los Angeles.
Genau. Und dann habe ich ich hatte einen Flug nach L.A., aber halt erst nach Silvester. Und dann habe ich den umgebucht und bin dann irgendwie für $100 Umbuchungsgebühr dann an Silvester noch dahin gefahren. Und dann stand ich da und habe irgendwie so gewartet, dass der mich abholt. Und in L.A. habe ich das Gefühl, alle fahren so dicke, schwarze, fette
alle.
Jeeps
Kardashian
oder SUVs.
Cars.
Genau, SUVs. SUVs. Und dann holte der mich ab und dann lief von Miley Cyrus Party in the USA und wir fuhren so über die Hollywood Hills und hatten ein Wahnsinns-Silvester. Wie auch immer. Und dann saßen wir irgendwann im Auto und fuhren irgendwo hin und Katy rief an und sagte ihm, dass Russell Brand ihren Heiratsantrag gemacht hätte. Und sie wüsste ja nicht, ob sie den jetzt annehmen könne oder nicht, denn...
Du warst hautnah dabei.
Ich saß neben Johnny im Auto und Katy hat erzählt, dass er, ich meine, der hat ja mal ein Drogenproblem und der hat ja auch ein Sexproblem und ist ja ein Sexaddict und ein rehabilitierter Drug-Addict und sie weiß gar nicht, ob sie mit dem zusammen sein will und so weiter, aber was macht sie denn jetzt und so. Und Johnny hat halt mit ihr da so geredet und ich sitze daneben. Cut to, 2 Wochen später in Deutschland, jedes Heft, jede Gala, jede Bunte, jede InTouch, berichtet, Katy Perry heiratet Russell Brand und sie wird in Indien heiraten und auf einem Elefanten zur Zeremonie angekündigt kommen. Und ich saß so da und dachte so 2 Wochen vorher, wusste sie noch nicht mal, ob sie den Typen überhaupt heiraten will. Ich meine, mittlerweile ist sie auch wieder geschieden und hat jetzt Orlando
Bloom.
Fucking Biceps Bloom, der aussieht, der immer schöner wird. Aber das war so die krasseste Promi-Geschichte irgendwie.
Ja.
Die ist ziemlich krass.
Ja, die ist sehr gut.
Ich war dann auch später nochmal, als sie dann die ProSieben-Kampagne gemacht hat, war ich dann damals auch in München und habe Johnny besucht und war dann auch dabei, wie sie dann am nächsten Tag irgendeine Telekom-Geschichte gemacht hat und so weiter. Und ich fand sie dann eigentlich immer sehr kalt und blöd. Aber sie hat dann irgendwann gesagt, sie riecht gut und ich rieche gut und was denn mein Parfum wäre, sie würde es gerne Russell kaufen. Und dann habe ich gesagt, Molecule. Das kannten die damals in Amerika noch nicht.
Jetzt hat Russell Brand dein Parfüm.
Ich weiß nicht, ob der irgendwann mal nach mir roch, Russell Brand. Aber Molecule riecht ja an jedem anders. Ja. So.
Das ist herrlich.
Finde ich auch eine sehr, sehr gute Geschichte.
Und woher kennst du Chrissy?
Christina de Bongo. Gott, aus Brasil. Damals, als sie in Brasilien war.
Aber Christina ist ja auch wiederum irgendwie eine Freundin von Birte. Und ich weiß, dass Birte immer sehr von Christina Dorigos Geburtstagspartys sprach und ich immer gedacht habe, ach, wie schade, dass ich da nicht eingeladen bin.
Ich will auch mal hin.
Und jetzt sind wir befreundet und jetzt ist einfach fucking
keine Geburtstagspartys.
Jetzt muss ich diese wirklich jämmerliche Freundschaft noch aufrechterhalten.
Bis zum nächsten
irgendwann mal wieder
Geburtstag.
Gefeiert sein. Nee, keine Ahnung. Man kennt sich ja dann immer über irgendwelche Veranstaltungen. Aber,
das ist ja ganz komisch, weil dann wissen wir ja alle nicht, wie wir uns kennengelernt haben.
Woran liegt das wohl? An meinen Margaritas? Sind wir schon viel zu lange?
Und nein,
wir
haben überhaupt nicht.
Ich habe das Gefühl, wir haben kaum über den Beruf gesprochen. Aber ich weiß ja nicht, was euer neues Konzept ist.
Unser neues Konzept bist du.
Ich habe noch keine neue Folge gehört.
Also Jochen, ich glaube, wir kennen uns. Ich weiß auch nicht.
Schläfst du gerade ein?
Nee, ich bin gerade total verwirrt wegen dieser Geburtstagspartys von Christina Dorego. Mir ist gerade eine Geschichte eingefallen, die super peinlich ist und ich weiß nicht. Mein Gehirn dreht sich gerade.
Man muss einfach sagen, und so schlimm es ist, man lernt sich dann immer besser kennen, wenn man irgendwo versumpft. Es ist einfach so.
Aber das also
ist zu Hause. Natürlich ist es schön, aber aber ich weiß noch, dass ihr in einer der ersten Folgen gesagt habt, ihr wollt nicht immer über Alkohol reden und mittlerweile heißt unter dry, weil ihr einfach immer einen trockenen Weißwein oder einen trockenen Cremant trinkt.
Dein Glas ist schon wieder leer, Jochen.
Ja, stimmt.
Das stimmt nicht, komisch. Weil manchmal müssen wir noch arbeiten.
Man muss dazu sagen, Annas Glas leert sich nur langsam, während Jasnas und meins schon nachgefüllt wurde.
Das liegt daran, dass mein Glas dreimal so groß ist wie eures.
Okay, das hast du schön gesagt.
Also, ich finde, das war eine sehr schöne Folge bisher. Habt ihr noch was zu
und
sagen?
Und sie ist jetzt auch zu Ende.
Naja, wir haben jetzt, ich sag's mal so, wir sind bei 46 Minuten.
Oh, wow.
Wir könnten jetzt noch ewig weiterreden. Ich könnte noch viele Geschichten erzählen.
Wir könnten noch sehr viele Folgen machen. Aber
ich könnte noch erzählen, was auf dem nächsten Hessischen Filmpreis passiert ist.
Also ich möchte einfach nur sagen, ich höre euch, jetzt zum Ende mache ich euch einfach nur mal.
Mach du mal das Ende, ja.
Nee, ich höre euch einfach wahnsinnig gerne, weil ich es total spannend finde, eure drei unterschiedlichen Sichtweisen zu hören, weil ich mich in jeder von euch irgendwie wiederfinde, weil ich viel auch von euch lerne, muss ich sagen. Ja, und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass es diesen Podcast gibt. Ich weiß nicht, ob man heute was von mir lernen konnte, aber ich lerne immer was von euch und dafür bedanke ich mich.
Wie toll. Sehr, sehr schön, dass du da warst und jetzt trinken wir die Flasche noch leer.
Ja, vielen Dank, dass du unser Gast warst.
Ist schon leer, aber vielleicht gibt es ja noch eine.
Danke. Das war Jochen Schropp für euch und für uns und wir hören uns nächste Woche wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.